Parashat Vayechi, die letzte Parasha von Chumash Bereshit. Und da das die letzte Parasha von Chumash Bereshit ist, werden wir auch erwarten, dass es so eine Art von einem Abschluss geben wird. Also wir haben ja schon durchschaut, dass die fünf Chumashim nicht einfach nur geteilt sind in fünf verschiedene Bücher, weil sich das halt mit dem Platz vielleicht auf einer Pergamentrolle schlecht ausginge. Offensichtlich geht es sich ja mit dem Platz aus in einer Tora-Rolle. Sondern dass wir auch finden, dass diese fünf Bücher verschiedene Schwerpunkte und verschiedene Themen haben. Und Chumash Bereshit hatte ein Thema. Wir haben ein bisschen gesehen, der rote Faden in Chumash Bereshit ist immer dieser Auswahlprozess, wer das Werk weiterführt, wer überhaupt fähig ist. Wir hatten Noach, dann hatten wir Terach, dann hatten wir Abraham. Wer kann das Werk so weiterführen, dass das rauskommt, was am Schluss das jüdische Volk werden soll? Und da sind wir jetzt am Abschluss. Da sind wir jetzt am Abschluss. Jakobs 12 Söhne werden die 12 Stämme Israels. Und das ist der Grundstein dafür, dass es dann ein jüdisches Volk gibt. Wir haben bereits in den letzten Abschnitten, die wir bisher hatten, schon den Begriff Arm für eine Art von Volksgruppe für diesen Familienclan vorgefunden. Wir haben noch nicht den Begriff Goy für Volk, der so etwas wie eine Nation im politischen Sinn bezeichnet. Das kommt bezeichnenderweise erst dann, wenn das Volk in Ägypten größer geworden ist und dem Pharao auffallen wird, dass da ein eigenes Volk entstanden ist. Also wir erwarten in der letzten Parascha von Chumash Bereshit ein bisschen einen Abschluss. Und Jakob wird da jetzt eine Menge tun. Es ist nicht nur so, dass zufällig Jakob halt jetzt alt ist und stirbt, sondern Jakob schließt hier auch sein Lebenswerk ab und übergibt an die nächste Generation, wie sie weitermachen sollen. Das ist das, worum es in dieser Parasha geht. Und so steigen wir ein in Parashat Vayechi, das ist Memsayim, Kapitel 74. 47, Entschuldigung, 47, Vers 28, Vayechi Jakob be'eretz Mitzrayim, shva esre shana. Jakob lebte im Lande Ägypten noch 17 Jahre, was übrigens relativiert diese Szene, die wir zuletzt hatten, zwischen Jakob und dem Pharao, wo Jakob gesagt hat, sein Leben war so arm an Jahren, die auch gelebte Jahre waren, und wo er zu Josef gesagt hat, jetzt kann ich sterben, da ich dich sehe, er lebt noch 17 Jahre, also das ist gar nicht so kurz. Aber jetzt ist es Zeit. Israels Tage nähern sich zum Sterben und wir haben die Szene, über die wir gerade sehr viel gehört haben. Er lässt seinen Sohn Josef rufen und sagt zu ihm, er soll schwören, dass er ihn nicht in Mitzrayim begraben hat. Ich werde jetzt einiges, was gerade gesagt wurde, dazu jetzt nicht noch einmal ausbreiten. Ich merke an, dass es hier ein interessantes Detail gibt, nämlich wenn Jakob, oder eigentlich ist er hier Israel, zu Josef sagt, er soll ihm schwören, dann verwendet er den Begriff, du sollst mir tun, Chesed ve'emet. Das ist in Vers 29, am Ende von Vers 29, ve'asita imadi Chesed ve'emet, alnatik bereni be'mitzrayim. Es ist also sowohl eine Chesed, als auch ein Akt von Emet, ein Akt von Wahrheit, ihn in Ägypten zu begraben. Und Samson Raphael Hirsch macht hier eine interessante Anmerkung, dass Chesed und Emet sich auch ein bisschen ausbalancieren können. Also Chesed ist Wohltat. Und wenn man immer nur wohltätig, wohltätig, wohltätig ist, dann kann das ja auch kontraproduktiv irgendwann sein. Wir kennen immer das berühmte Beispiel, wenn man einem Kind immer dann einen Zuckerl gibt, wenn das Kind einen Zuckerl will, dann ist das vielleicht nicht so gut, aber es ist sehr viel Chesed. Das gibt es auch unter erwachsenen Menschen, dass die Chesed auch ein bisschen ohne eine Zielrichtung daher sprudeln kann. Und Emet, die Wahrheit, grenzt die Chesed auch irgendwohin ein, wo sie wirklich sein soll. Und Hirsch macht eine interessante Beobachtung oder eine Auslegung, die vielleicht auch sehr typisch ist für seine Zeit und seine Gemeinde, Frankfurt 19. Jahrhundert, wo er es ja mit einer Gemeinde zu tun hatte, die sehr, sehr gut integriert in die deutsche Gesellschaft sein wollte und zum Teil auch war, denen es in Frankfurt ganz gut gegangen ist. Und wir wissen ganz sicher, dass Samson Raphael Hirsch kein Zionist war, das ist in seinen Schriften erkennbar. Und da ist dann natürlich auch irgendwo die Frage der Zugehörigkeit, wo gehört man jetzt hin? Und Hirsch sieht hier sehr, sehr stark in dem, was Jakob dem Josef auftragt, dass eine Mahnung sein soll, nicht nur jetzt, dass Jakob selbst in Eretz Israel begraben sein will, sondern dass Jakob damit auch der nächsten Generation eine Botschaft mitgibt, wo man eigentlich zu Hause ist. Wir haben ja am Ende der letzten Parascha schon gesehen, da hatten wir diesen Satz am Ende der letzten Parascha, das war in Vers 27, dass Israel in Eretz Mitzrayim ziemlich sesshaft geworden ist. Und wir hatten diesen Begriff, weil je Achazuba, sie wurden von Mitzrayim auch ein bisschen festgehalten. Und 17 Jahre hat Jakob noch in Ägypten gelebt und sieht das ja auch, dass da seine Nachkommen in Ägypten ein bisschen sich sehr gut wohlfühlen. Und vielleicht wollen die jetzt ewig in Ägypten bleiben. Und Hirsch beschreibt das dann so, dass er meint, das ist also für den Jakob Motiv genug, ihnen zu sagen, ihr hofft und wünscht, in Mitzrayim zu leben. Ich möchte nicht einmal in Mitzrayim begraben sein. Also das soll auch ein Zeichen sein für die künftige Generationen. Wo sind wir zu Hause? Das Grab von Jakob ist nicht irgendwo im Ausland, sondern dort, wo das Volk zu Hause sein soll. Wir haben erwähnt oder gelernt, dass Jakob diesen Schwur verlangt, damit Josef den Pharao unter Druck setzen kann. Das ist natürlich auch bei Hirsch die Interpretationslinie. Und wenn wir jetzt weiterschauen, dann haben wir in Kapitel 48, Memchet, wo Jakob wieder den Josef rufen lässt, übrigens in einem anderen Ton. In der Szene die mit dem Schwur ist es so, dass Israel den Josef rufen lässt. Er hat ihm was zu sagen, er hat ihm etwas vorzuschreiben. Ich will, dass du organisierst, dass ich in Eretz Knaan begraben werde und du musst mir das schwören. Und das hat irgendwie etwas von einem Auftrag, einem Befehl und er lässt Josef rufen. Jetzt ist es so, dass er den Josef ausrichten lässt, dass der Vater krank ist und auf diese Art ein bisschen indirekter Josef versteht, ich sollte gehen, meinen Vater sehen. Er wird nicht gerufen mit einem Zack-Bumm-Befehl, sondern es ist ein bisschen etwas familiäreres. Du wirst doch kommen wollen, weil der Vater krank ist. Und wir haben die berühmte Geschichte, dass Josef mit den beiden Kindern, mit Ephraim und Menasche, die übrigens nicht seine einzigen Kinder sind, kommt. Und wir haben die Geschichte, dass Jakob zu Josef sagt, pass mal auf, die zwei, der Ephraim und der Menasche, die in Ägypten geboren sind, bevor ich nach Ägypten gekommen bin, die soll mir zugerechnet werden, sie sind mein, das meint, sie soll mir zugerechnet werden, so als wären sie meine eigenen Kinder, als eigener Stamm. Ephraim und Menasche sollen genauso ein eigener Stamm sein, so wie Ruben und Shimon sollen sie mir gehören, das meint, ein eigener Stamm werden. Das ist der Vers 5 im Kapitel 48. Und jetzt kann man sich fragen, warum, was tut das, was soll das? Wir haben in dieser Szene, die da sich jetzt entfaltet, ja, dass Jakob den Ephraim und den Menasche segnet. Wir kriegen das mit dem vertauschten Segen, das werden wir uns gleich ein bisschen anschauen. Und Jakob segnet den Josef hier separat und dann erst kommt es zu all den anderen Kindern. Und jetzt hat man vielleicht ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Wir haben mehrere Parashot lang, mehrere Wochen lang, haben wir jetzt gelernt, dass es eigentlich ziemliche Probleme in der Familie gab, weil Jakob den Josef bevorzugt hat, am Anfang einmal. Und jetzt scheint das wieder zu passieren, passiert da wieder dasselbe, dass Jakob die Josefs Kinder irgendwie bevorzugt und damit Josef bevorzugt. Und würde er da nicht weiterführen, das, was die ganze Zeit ein Problem war? Was geschieht da eigentlich? Wenn wir aber genau schauen, sehen wir, dass es ein Detail gibt, das uns zeigt, dass der Grund woanders zu suchen ist. Nämlich, wenn wir uns den Vers 5 und den Vers 6 anschauen, dann sagt er hier, die beiden Söhne von dir, Schneewanecha, Hanoldim Lecha be'Eretz Mitzrayim, die dir geboren wurden in Eretz Mitzrayim, Adboi Elecha Mitzrayim, bis ich gekommen bin nach Ägypten, die sind meine. Das ist Ephraim und Menasche, die sollen so einen eigenen Status haben, wie Ruben, Shimon und so weiter. Und dann sagt er, Umoladet ha, asher holadeta achere hemlicha, jihiu. Diejenigen, die der später geboren sind, was ist später, also wie Jakob auch schon da war, die sind deine. Die sind normale Enkelkinder sozusagen. Rein technisch werden sich die dann irgendwie stammestechnisch entweder Ephraim oder Menasche zurechnen, weil wir ja keinen Stamm Josef haben. Aber die werden kein eigener Stamm, sondern die sollen sich nach dem Namen ihrer Brüder nennen und nach ihr, und in das Erbe von Ephraim und von Menasche eingliedern, so wie die anderen Enkel sich ja auch in das Erbe der jeweiligen Väter eingliedern. Jetzt, was wir hier sehen, ist Folgendes. Der Unterschied zwischen Ephraim und Menasche und anderen Kindern ist, dass bei Ephraim und Menasche war Jakob nicht in der Nähe. Das ist der Unterschied, um den es geht. Und wir wissen ja, dass Josef in Ägypten eine große politische Karriere gemacht hat. Und wir wissen ja auch aus dem Kontext dessen, was wir hier die ganze Zeit gelesen haben, dass Josef nicht unbedingt dort wohnt, wo die anderen Familienmitglieder wohnen. Das mit dem Land Goschen, wo sie als Schafhirten wohnen konnte, das gilt für all die Brüder. Josef ist logischerweise nicht immer in Goschen anwesend, weil Josef hütet dort auch nicht Schafe, sondern Josef ist in politischen Establishment der Regierung tätig. Und dementsprechend sind Ephraim und Menasche und natürlich auch andere Kinder Josefs anders aufgewachsen. Und da empfindet Jakob jetzt einen Unterschied. Wie er noch nicht dabei war, könnte sein, dass die Ägyptischer aufgewachsen sind. Und er will die Stärke an sich binden durch diese Benennung, dass die genauso jüdisch sind wie andere auch. Das ist im Grunde das, worum es hier anscheinend geht, dass Ephraim und Menasche nicht einfach ägyptische Kinder sind, sondern genauso jüdische Kinder sind wie die anderen auch. Und Jakob das zum Ausdruck bringt, indem er sagt, pass auf, die gehören ganz genauso mir, weil du, lieber Josef, hast sie ja eh jüdisch erzogen, in Klammer, zu mitzudenken, wie die anderen, wo ich schon dabei war. Und dann haben wir die Sache mit den vertauschten Siegen. Und Israel sieht die und fragt, wer sind sie? Jetzt kann man natürlich sagen, okay, er hat schon schlecht gesehen, er ist kurz vor seinem Tod, er ist weit über 100 Jahre alt, er sieht vielleicht nicht mehr gut. Wir können jetzt sehr an das denken, was bei Yitzhak gewesen ist, der auch nicht gesehen hat, wen er gesegnet hat. Aber es kann natürlich auch etwas anderes hinter dieser Frage, wer sind diese, stecken. Rashi bringt einen Midrash, das Jakob hier wahrnimmt mit einer Art Ruach HaKodesh, dass er aus dem Nachkommen von Ephraim und Menasche auch problematische Persönlichkeiten kommen werden. Aber es gibt natürlich auch die ganz einfache Annahme, dass die dermaßen ägyptisch gekleidet sind, dass Jakob sagt, hey, wer sind die? Die sind zu ägyptisch sozusagen, wie in der Art, wie sie ausschauen. Und jetzt sollen die also gesegnet werden. Von Jakob ist gleich Israel. Und Josef stellt sie richtig auf. Aber Israel vertauscht seine Hände und legt die rechte Hand auf Ephraims Haupt, und der, obwohl der Jüngere ist, und die linke Hand auf Menasches Haupt. Die rechte Hand ist aber offensichtlich die, die den ersten Rang hat. Und Josef glaubt zunächst einmal, er hat sich geirrt, der Vater hat sich geirrt und will das korrigieren. Und Jakob sagt dann zu ihm, übrigens ist ja Jakob die ganze Zeit Israel, also irgendwie, wir haben gesagt, Jakob ist dann Israel, wenn er alles hat, wenn der Zustand positiv ist. Jakob ist der arme Jakob, der so viel Säures gehabt hat. Und Israel ist der strahlende Urvater des jüdischen Volkes. Also hier ist er die ganze Zeit Israel. Und er segnet zuerst Josef und dann, wie Josef die Reihenfolge der Kinder richtig stellen will, sagt dann der Vater, er weigert sich richtig und sagt, das ist Vers 19, Yadati bni Yadati, ich wusste es, ich weiß es, mein Sohn. Auch der andere, also der Menasche, der jetzt degradiert wurde sozusagen durch die linke Hand statt der rechten Hand, auch der wird ein großes Volk werden, aber der andere wird noch größer sein. Es gibt die einfache Rechnung, dass Kommentare nachschauen, wer stammt von wem ab. Und dann haben wir die Möglichkeit, das zu verifizieren. Aber die Frage ist ja vor allem, abgesehen davon, dass Jakob hier eine Vorhersicht hat, wer ist, warum tut Jakob das? Jakob sollte der Erste sein, der weiß, wie gefährlich das ist. Niemand mehr als Jakob hat live erlebt, was alles rauskommen kann aus so einem vertauschten Segen. Und jetzt sagt er, ja, ich weiß die Reihenfolge, ich war nicht blind, er ist nicht blind, so wie Yitzhak. Also vielleicht sieht er tatsächlich schlecht, aber er wusste, was er tut, anders als Yitzhak, der es wirklich nicht bemerkt hat. Jakob weiß, was er tut. Übrigens, meine sehr verehrte Hebräischlehrerin Tetzer pflegt immer diesen Satz heranzuziehen, wo Jakob ja sagt, Yadati bini Yadati, als Beweissatz dafür, dass im Bibelhebräischen das Perfekt keine Vergangenheit ist. Das Perfekt im Bibelhebräischen ist nicht automatisch eine Vergangenheit, sondern ein abgeschlossener Zustand. Das kann Vergangenheit sein, das kann aber auch, es war die ganze Zeit so und es ist immer noch so bedeuten. Also es kann auch gegenwärtig sein. Und hier ist natürlich nicht gemeint, dass Jakob sagt, ich wusste das früher einmal und in der Zwischenzeit habe ich es vergessen, sondern er meint, ja, ich weiß es. Also soweit ein Exkurs in die hebräische Grammatik. Aber jetzt fragen wir uns, was will Jakob hier? Was will Jakob hier, dass er genau das macht? Ich meine, okay, er hat irgendeine Art von Wahrnehmung, dass der Ephraim noch größer wird als der Menasche. Aber ist das wirklich so dringend, dass er deswegen etwas dermaßen Riskantes machen muss, wo er selber am besten weiß, was alles rauskommen kann? Er hat seinerzeit das ja ausprobiert mit einem vertauschten Segen. Da war es natürlich ein bisschen anders, weil der Vater beschwindelt wurde und jetzt ist es so, dass der Vater das bewusst macht. Aber das Gefahrenpotenzial, was da rauskommen kann, ist doch groß. Und jetzt kann man die Ansicht haben, dass das nicht so zufällig passiert, weil so blöd ist Jakob ja nicht, dass er nicht wüsste, sondern dass er das vielleicht sogar mit Absicht macht. Dass Jakob hier zeigt, wir haben das jetzt geschafft, unsere Familie so aufzustellen, dass auch dann, wenn einmal der Jüngere einen Vorzug vor dem Älteren bekommt, weil es dafür irgendeinen guten Grund gibt, dass wir das aushalten. Möglicherweise macht er das sogar absichtlich, weil er zeigt, es funktioniert jetzt. Wir sind jetzt so weit, dass wir das können. Weil nachher passiert nämlich etwas ganz etwas Großes. Also er segnet die zwei, mit dem berühmten Satz: Bechayeverech Israel lemor Yismechu Elokim ke so soll Israel sich segnen. Also wenn Eltern ihre Söhne segnen, dann werden sie diesen Satz verwenden: Gott möge dich machen wie Ephraim und wie Menasche. Und dann passiert etwas ganz etwas Großes. Also es steht noch ausdrücklich in dem Pasuk, dass Jakob den Ephraim vor den Menasche gesetzt hat und dann passiert nichts. Und das darf man nicht unterschätzen. Man darf das nicht unterschätzen, wie wertvoll das ist, dass jetzt nichts passiert. Man liest über sowas relativ leicht einmal drüber, weil jetzt passiert keine große Action. Aber dass hier nichts passiert, das ist eine riesengroße Erfolg und eine riesengroße Errungenschaft. Der Menasche macht jetzt keinen Krieg. Er protestiert anscheinend nicht. Wir wissen natürlich jetzt nicht jedes Detail, was damals gesprochen wurde. Die Tora bringt uns ja nur die allerwichtigsten Informationen. Also wir wissen nicht, ob jetzt irgendeine Frage aufgetaucht ist, die Jakob noch erklären musste, wie viel die darüber geredet haben. Das wissen wir nicht. Aber eindeutig ist, dass nichts Relevantes und nichts Großes passiert. Es passiert nicht, dass der Menasche den Ephraim jetzt umbringen will. Es passiert nicht, dass der Ephraim vor dem Menasche jetzt davonlaufen muss, so wie Jakob vor Esau in Sicherheit gebracht werden musste. Es passiert hier nichts. Und dieses Nichts ist eine riesengroße Sache. Und das ist möglicherweise, es gibt viele Erklärungen, aber es ist möglicherweise auch eine Erklärung dafür, warum man Ephraim und Menasche verwendet als Text für Segen für Kinder. Es gibt viele Erklärungen. Es gibt viele Erklärungen, warum ausgerechnet dieser eine Satz, es wurde, dass nicht nur, weil das ein Minhag ist, sondern es steht explizit in der Tora, so soll Israel segnen. Es gibt viele Erklärungen. Aber eine Erklärung, die ich besonders favorisiere, ist, weil Ephraim und Menasche das geschafft haben, sich so zu entwickeln, dass auch dann, wenn es einen Anlass für eine Irritation gäbe, also so ganz eine gemähte Wiese kann es ja nicht gewesen sein, dass man dann deswegen sich nicht gegenseitig den Schädel einschlagen muss, sondern dass man dann weiterhin friedlich als Brüder zusammenarbeiten kann. Das könnte einer der wesentlichen Gründe sein, warum diese beiden herangezogen werden als Argument für eine Bracha für jüdische Buben. Es gibt andere Gründe auch. Diejenigen, die den Newsletter des Stadttempels bekommen, haben vielleicht schon gelesen, eine Erklärung, die auch sehr schön ist, nämlich, dass Ephraim und Menasche sehr in Ägypten aufgewachsen sind und am Schluss als jüdische Kinder rauskommen, was natürlich auch eine Leistung ist, dass sie trotz des ägyptischen Umfeldes, in dem sie aufgewachsen sind, gute Juden geblieben sind. Das ist selbstverständlich gerade dann, wenn man in Chutzlar Aretz lebt, auch nicht gerade ein schlechter Hinweis. Aber ich denke, der ganz, ganz große Punkt hier ist, dass am Ende von diesem Satz 20 einfach steht, Jakob hat den Ephraim vor den Menasche gestellt beim Segen und er hat dafür auch eine Begründung gegeben. Also das war jetzt nicht einfach nur Jux und Tollerei. Und es geschieht gar nichts. Das ist etwas, wo wir ein Niveau erreicht haben, das vorher in der ganzen Urvätergeschichte nicht da war. Der Absatz ist hiermit noch nicht ganz zu Ende, sondern Israel sagt zu Josef, er wird jetzt sterben, Gott wird mit ihnen sein und er wird dem Josef etwas Spezielles geben, nämlich Schrem. Es gibt verschiedene Kommentare, ob Schrem hier die Ortschaft Schrem ist oder ob Schrem hier etwas anderes bedeutet, nämlich eine besondere Würde über den anderen Brüdern. Aber irgendwie bekommt Josef hier etwas Besonderes versprochen von Jakob. Wir gehen doch darauf ein, wenn es der Ortsname Schrem ist. Wir wissen ja, dass auch Josef in Schrem am Schluss, aber sehr, sehr lange noch, weil der wird erst in Ägypten begraben werden, der Josef. Aber dass er am Schluss nach Schrem gebracht wird und in Schrem heute in Nablus ist ja das berühmte Grab von Josef. Und wir können also in den Satz so interpretieren, dass Josef das Stück Land bei Schrem, das Jakob seinerzeit gekauft hat, wir erinnern uns an die Dienergeschichte, dass Josef dieses Stück Land bei Schrem als Extraportion seines Erbes bekommt. Okay, hier ist ein Absatz aus und jetzt kommt der größere Teil. Jetzt ruft Jakob all die anderen Söhne zusammen. Das war jetzt eine Sache zwischen Jakob und Josef und Ephraim und Menasche. Und nachdem das geregelt ist, ich habe übrigens auch den Eindruck, die Reihenfolge muss ja natürlich einen Grund haben. Also Jakob wollte zuerst das regeln. Jakob wollte zuerst regeln, dass das mit Ephraim und Menasche geklärt ist. Und jetzt redet er mit der ganzen Familie. Und jetzt kommt ein Abschnitt, der schwierig ist. Wir werden uns nur kleine Beispiele daraus anschauen und werden versuchen zu verstehen, was hier eigentlich stattfindet. Weil es gibt ja, glaube ich, manchmal ein bisschen ein Missverständnis. Es ist klar, dass wir annehmen, Jakob segnet seine Kinder. Er hat ja gerade den Ephraim und den Mann Menasche gesegnet, das war eindeutig. Also nehmen wir jetzt gleich einmal an, wenn er die anderen ruft, er wird jetzt die anderen segnen. Und wir haben uns ein bisschen gefragt, wieso wurde der Josef vorgezogen? Wir werden aber gleich sehen, dass das gar nicht so der Fall war, sondern das war eine separate Geschichte. Weil das, was jetzt kommt, hat ja dann, wenn es ein Segen ist, ein bisschen Probleme. Nämlich, dass Jakob mit den Kindern zum Teil Dinge bespricht, die sie schlecht gemacht haben. Und man fragt sich, was ist das für ein Segen? Und in Wirklichkeit, wenn wir aber genau schauen, dann muss das überhaupt kein Segen sein. Es steht nämlich zunächst nirgends, dass Jakob die jetzt alle schon segnet, sondern das kommt erst, das kommt sehr wohl, aber das kommt, nachdem dieses ganze Gespräch ist, bekommen wir erst später, dass Jakob dann alle die Kinder auch segnet. Wir werden den Pasuk dann sehen. Schauen wir jetzt kurz, was hier passiert. Was hier passiert ist im Grunde, dass Jakob mit seinen Söhnen bespricht, welches Potenzial sie haben. Das ist natürlich sehr, sehr nahe an einem Segen dran. Wir wissen auch, dass er hier einige Vorhersagen macht, was geschehen wird. Aber er bespricht mit ihnen einfach auch, passe mal auf, du kannst das besonders gut und da hast du deine Schwächen. Auf Basis dessen wird er dann am Schluss natürlich auch den Segen geben. Aber zunächst einmal steht hier am Anfang von Kapitel 49, steht hier nicht, dass er irgendwen segnet. Es steht, er will ihnen sagen, was in der Zukunft sein wird. Rashi bringt den berühmten Midrasch, dass die Schechina sich dann entfernt hat, damit Jakob nicht alles weiß, was er sagen wollte. Aber es gibt trotzdem innerhalb dessen, was jetzt kommt, ein paar Vorhersagen. Aber vor allem redet Jakob natürlich auch über die Vergangenheit, weil er eine Art von Bilanz zieht. Weil das, was Jakob hier macht und was er auch vorher gemacht hat mit Ephraim und Menasche, ist, dass er schaut, wo stehen wir jetzt? Und was ist euer Potenzial und was könnt ihr aus euch machen? Da gehört auch dazu, dass er ihnen zum Teil vorhersagt, was werdet ihr, aber vor allem analysiert er mit ihnen gemeinsam auch, wer hat welche Kräfte, welche Stärken und wohl oder übel auch welche Schwächen. So können wir verstehen, dass da auch negative Dinge reinkommen. Was schwerer zu verstehen ist, wenn ich gleich einmal sage, das sind die Texte, mit denen er sie gesegnet hat. Dann wird es jetzt ein bisschen eng, weil es geht gleich, schauen wir uns noch ein paar kleine Beispiele an. Die ganze Liste aller 12 werden wir nicht schaffen. Ruben, Vers 3. Ruben, Bechuri Atta. Du bist mein Erstgeborener. Jetzt kommt aber gleich ein Aber. Er sagt ausdrücklich, du bist mein Erstgeborener. Das ist rein juristisch einmal der Fall. Aber jetzt kriegen wir ein Problem. Nämlich im Vers 4. Wird dem Ruben vorgeworfen, dass er das Lager des Vaters erstiegen hat. Das war die berühmte Geschichte mit Bilha. Und daher geht das nicht mit der Erstgeburt. Wir haben jetzt nicht Zeit, das wäre ein eigener Schiur, diese Geschichte mit Bilha oder dem Bett Jakobs zu interpretieren. Ich nehme an, die meisten kennen die Erklärung, dass Ruben nicht so viel gemacht hat, wie man auf den ersten Blick im Text vielleicht meinen würde, sondern das, was Ruben gemacht hat, war, er hat das Bett von Jakob, das Jakob zur Bilha, zur Magd Rachels gestellt hat, nachdem die Rachel gestorben ist, genommen und umpositioniert, weil Ruben dem Vater sagen wollte, nein, du gehst jetzt nicht zur Magd von Rachel, die ganze Zeit die Konkurrenz von zu unserer eigenen Mutter war, sondern du gehst jetzt einmal zu Lea. Und das stand aber dem Ruben einfach nicht zu, das zu machen. Jedenfalls, egal was da war, das ist ein Zwischenfall, der irgendwie zu ernst war, das geht zu weit. Der Text ist hier, der hebräische Text ist hier auch schwierig zu übersetzen. Pachas Kamayim. Hirsch bedauert, dass das Wort Pachas im Tanach nicht öfter vorkommt. Es ist relativ schwer klar zu machen, was es eigentlich heißt. Es bedeutet eindeutig ein charakterliches Defizit. Und Hirsch meint, weil es mit Wasser verbunden ist, Pachas Kamayim, dass es eine gewisse, so wie Wasser überall hinfließen kann und nicht konkret haltbar ist, dass es eine gewisse Unstetigkeit sein kann. Ruben ist vielleicht ein bisschen der zu weit gegangen ist in verschiedenen Bereichen, wo es nicht geschickt war, dort und dorthin zu gehen mit seinen Handlungen. Und jedenfalls erklärt Jakob dem Ruben jetzt hier, schau, du wärest eigentlich der Erstgeborene, aber wir hatten Geschichten, die eine ganz besonders. Wahrscheinlich ist die eine aber jetzt auch nur der Gipfel des Eisberges. Wir hatten wahrscheinlich mehrere Geschichten, wie wir gesehen haben im Lauf der Texte der letzten Wochen, wo Ruben nicht der Geschickteste war, die Führung zu übernehmen. Und Jakob sagt ihm daher, du wirst nicht der Erstgeborene sein. Es gibt eine unbekannte, aber sehr, sehr wichtige Stelle in Divrei Hayamim, die uns hier weiterhilft, wie konkret das ist. Das unglückliche Buch der Chronik, die Divrei Hayamim, wird ja viel unterschätzt und viel zu wenig gelesen. Normalerweise würde ich auch sagen, für Parascha, für Torah ist es auch nicht so dringend, die Divrei Hayamim parallel zu studieren. Es ist sehr, sehr wichtig, sich die Divrei Hayamim parallel anzuschauen, wenn man die Bücher Schoftim und Könige liest, weil sonst kriegt man einfach nur einen Teil des Bildes. Aber hier haben wir die Situation, dass es auch, wenn wir die Parascha verstehen wollen, gut ist, in die Divrei Hayamim nachzuschauen. Divrei HaYamim, erstes Buch, Chronik 1, fünftes Kapitel, Vers 1. Da ist von Ruven die Rede. Uvni Ruven Bechor Israel. Ki hu ha Bechor. Bis daher kennen wir uns gut aus. Er ist der Bechor, aber Ubechalleluje zu Ei Aviv. Und er hat entweiht das Bett, das Lager des Vaters. Und deshalb Nitna Bechorotav Limni Yosef ben Israel wird seine Bechora, das meint jetzt der Besitz, der Landbesitz, am Bechor kriegt er doppeltes Land, wird seine Bechora weitergegeben an die Söhne von Josef. Und, aber, Josef wird nicht der Führer des ganzen Clans, sondern Jehuda. Im Vers 2 von Divrei HaYamim, im Kapitel 5, Vers 2, Ki Jehuda gavar be'echav. Jehuda ist der, der größer wurde, mächtiger wurde vor seinen Brüdern. Also, das ist das, was Jakob hier jetzt mit den Söhnen bespricht. Er sagt dem Ruben, schau, du wirst nicht der Führer der Nation, weil das liegt dir nicht. Wir haben da Geschichten gehabt. Und weil eine Geschichte besonders schlimm war, ist auch das mit der Erstgeburt verfallen, mit einem doppelten Land. Da kriegt Josef ein Stück. Das passt natürlich jetzt sehr gut zusammen zu dem, was wir vorher gesehen haben, dass Schrem an Josef gehen soll. Und außerdem wird Jehuda der Anführer. Bevor Jehuda der Anführer wird, wir sind jetzt wieder in der Parasha, wir sind jetzt wieder in Parashat Vayechi, Kapitel 49, sind Shimon und Levi zu besprechen. Also die Burschen kommen sehr wohl in ihrer Reihenfolge ihrer Geburt dran. Shimon und Levi, ja, das mit dem Zorn damals bei Schrem war natürlich ein Problem. Und Jakob distanziert sich davon, dass Shimon und Levi hier diesen großen Zorn haben. Da meine Zeit schon abgelaufen ist, weil ich verspätet angefangen habe, werde ich das jetzt kürzen. Aber das ist natürlich eine bekannte Stelle. Und dann haben wir in Vers 8, dass Jehuda derjenige ist, der der Erstgeborene wird. Dann kommen all die anderen, wo es jetzt vielleicht nicht so viele, also die Texte sind zum Teil schwer zu deuten, aber es gibt jetzt nicht so viele Fragen, dass man das Gefühl hätte, oi wei, wieso kommen da negative Sachen, sondern da geht es dann eher um die Potenziale, die diejenigen entwickeln sollen. Wir wissen zum Beispiel, dass dann derjenige sein wird in Vers 16, der das Volk richten wird, dann wird er eine besondere Begabung als Richter haben und so weiter. Und nachdem diese ganze Liste durch ist, übrigens am Schluss wird dann Josef genannt, also der ist hier genau auf der gleichen Stufe mit allen anderen. Dann kommt noch Benjamin selbstverständlich nach Josef. In Vers 28. Ki ele shifti Israel shneim asar. Die Stämme Israels sind 12. Das ist jetzt einerseits eine Sache, dass wir immer 12 Stämme zählen. Das lernen wir aus diesem Satz. Weil wir könnten ja sagen, durch die Aufspaltungen Ephraim und Menasche sind jetzt einer mehr. Aber entweder zählen wir Levi nicht mit, weil Levi ja kein Land bekommen hat, sondern Levi Priesterdienst gemacht. Und Ephraim und Menasche sind, mit Ephraim und Menasche sind es dann 12. Oder wir sprechen von den 12 Söhnen Jakobs, dann sind es 12 mit Levi, aber Josef als einer. Also wir zählen immer 12. Aber der Satz sagt natürlich noch etwas anderes. Der Satz sagt uns, sie sind 12. Es ist nicht einer rausgefallen. Es ist nicht so gewesen wie bei Yitzhak und Ishmael, wie bei Jakob und Esav, dass irgendwer rausfällt. Abraham hat übrigens noch mehr. Dass irgendjemand rausfällt, der nicht dazugehört. Alle 12 gehören dazu. Das ist das, was Jakob jetzt hier am Schluss seines Lebens feststellt und mit diesen Kindern auch irgendwie bespricht, dass er sagt, ihr alle 12 seid die, die das Werk weiterführen. Und da hat er eben auch Ephraim und Menasche extra hineingenommen mit dem speziellen Segen und hat sogar gezeigt, mittlerweile haltet ihr das aus. Wir hatten es ja jetzt gerade wieder, dass dem Ruben gesagt wurde, lieber Ruben, das mit der Erstgeburt ist es jetzt halt nicht. Und die halten das alle aus. Sie halten das alle aus, nachdem das alles gewesen ist, nachdem Ephraim und Menasche in ihrem Rang vertauscht worden sind, nachdem dem Ruben gesagt wurde, du bist der, der könnte auch Revolution machen. Okay, wird vielleicht noch kommen in Parashat Korach, aber jetzt einmal nicht. Nachdem dem Ruben gesagt wurde, du wirst doch nicht der Erstgeborene sein, alle sind sie gemeinsam da und sind fähig zumindest zusammenzuarbeiten. In der Zukunft wird es nicht immer so glatt gehen, aber sie sind zumindest einmal grundsätzlich fähig, zusammenzuarbeiten und zusammenzugehören. Und sie sind 12. Das ist das, was dieser Satz eigentlich sagt. Und jetzt kommt das eigentlich erst. Sotasher di Berlahem Avihem, das ist das, was ihr Vater ihnen gesagt hat. Vavarechotam, und er segnete sie. Ish asher kevirchato berechotam. Jeder gemäß seiner Bracha hat er sie gesegnet. Jetzt kann man dieses kevirchato natürlich ein bisschen verschieden interpretieren. Man kann sagen, also er hat sie gesegnet gemäß ihrer Segens. Jetzt kann man sagen, dies bezieht sich genau auf das, was vorhin gesagt wurde. Man kann aber auch sagen, der Zusammenhang ist jetzt nicht gar so wörtlich, sondern gemäß dessen, was für sie als Segen gut ist. Also der Segen für Shimon und Levi ist nicht, ihr seid zu gewalttätig. Der Segen für Shimon und Levi ist irgendein netter Segen, der einrechnet, dass Shimon und Levi diese Gefahr haben, wenn sie zusammenarbeiten, dann explodiert etwas. Also natürlich beziehen wir das auf die Sätze, die vorher waren. Aber die eigentliche Bracha kommt jetzt. Die eigentliche Bracha kommt jetzt. Und den Text haben wir übrigens gar nicht. Selbstverständlich sind diese Brachot, die Jakob seinen Kindern gibt, beziehen sich auf das, was er vorher mit ihnen analysiert hat. Das ist schon klar. Und jetzt befiehlt er ihnen, dass sie ihn begraben in der Grabhöhle, in der Machpela. Das wird dann auch stattfinden. Er gibt übrigens etliche Details an. Offensichtlich rechnet er mit Schwierigkeiten. Also am Anfang hatten wir, dass er den Josef hat schwören lassen, weil er rechnet mit Schwierigkeiten dem Pharao gegenüber. Man braucht einen handfesten Schwur, damit Pharao nicht in der Lage sein kann, Nein zu sagen. Und jetzt rechnet er anscheinend mit lokalen Schwierigkeiten, weil er gibt ganz genau an, wo das ist und sogar noch, dass er rund um die Höhle das Grundstück hat. Also er gibt sehr, sehr genau das Grundstück an, damit nicht eventuell dort jemand sagen kann, aber diese Quadratmeter da, die können nicht mehr zu euch dazu. Offensichtlich rechnet er da durchaus mit Schwierigkeiten. Dann haben wir also die Situation, dass Jakob stirbt und wir haben diese erstaunliche, also erstens haben wir, dass Josef beim Pharao durchsetzt, dass er in Knaan begraben wird und es wird dann eine riesige ägyptische Delegation kommen. Und es kommt zu dieser erstaunlichen Einbalsamierung, die uns sehr, sehr unjüdisch vorkommt. Jetzt, ich bin weder befugt, noch wäre ich fähig, in irgendwelche halachischen Dinge hineinzugehen. Es gibt aber diese Frage natürlich in Kommentaren. Und es gibt einen Midrasch, der sagt, für die Ägypter wäre eine Gefahr bestanden, nämlich der Leichnam eines Zadiks, der verrottet nicht so einfach. Wir haben die Annahme, dass Zadikim, die ihren ganzen Körper dazu verwendet haben, mit Zott zu tun, nicht so verderben wie durchschnittlicher Mensch schon. Und die Ägypter hätten einen Grund gehabt, den Jakob zu vergöttern, wenn den sein Leichnam nicht von selbst zerfällt. Und diese Balsamierung sei eine Strategie gewesen, diesen Gedanken bei den Ägyptern rauszuhalten, weil er ist einbalsamiert worden und deshalb kann der Leichnam nicht zerfallen, klar. Also das ist natürlich sehr midraschig, das kann eine Strategie gewesen sein, so im Midrasch, dass die Ägypter sich nicht wundern. Ich würde es fast aber auch, wenn ich nach einem einfacheren Wortsinn gehe, ein bisschen kühler und gar nicht so romantisch lesen, nämlich so weit ging die Möglichkeit von Josefs Selbstständigkeit halt auch wieder nicht. Also auch wenn er durchsetzen konnte, dass der Vater in der Machpela begraben wird. Übrigens war das Ägyptische Reich eh nicht zögerlich darin, solche Landesteile, wir kennen das zum Beispiel von Timna, wo es eine Hieroglypheninschrift gibt, das liegt in der Arawa, und Landesteile, die eindeutig Eretz Israel sind, auch im engeren Sinn Eretz Israel sind, als ägyptisches Territorium zu definieren. Also für die Ägypter kann das schon ganz am Rande da, wo und dann noch ägyptisch kontrollierten Territorium gelegen sein. Und das ist das, was da noch passiert, dass eine riesige ägyptische Delegation, so eine richtige Staatstrauer, fährt, was möglicherweise für die ägyptische Seite eben auch leichter war, weil die gefunden haben, auf diese Art tun sie auch ihren Anspruch auf diese Landesteile mal deklarieren, indem sie dort vorfahren können, ohne dass sie irgendjemand hindert. Aber es kommt eine riesige ägyptische Delegation, die bewirkt, dass die Ortsansässigen auch sagen, die Ägypten hat da eine große Trauer. Und damit ist das dann erledigt. Damit ist aber unsere Parascha und das Buch Bereschit noch nicht zu Ende, sondern es kommt noch etwas. Ich bin schon weit über meiner Zeit, aber ich habe verspätet angefangen, darum wollen wir das noch hineintun. Es kommt diese traurige Geschichte, ganz am Ende der Parascha. Das ist jetzt schon Kapitel 50, Kapitel Nun, Vers 15. Die Brüder Josef sahen, dass der Vater gestorben war. Das ist ein bisschen erstaunlich, weil was heißt sie sahen? Sie wussten es die ganze Zeit. Was es meint, ist wahrscheinlich auch, es ist ihnen aufgefallen, dass jetzt etwas anders ist. Was ist jetzt anders? Solange der Vater da war, war der Kontakt zwischen Josef und den Brüdern über den Vater wahrscheinlich häufiger. Weil Josef wird wohl den alten Vater auch mal besucht haben, nehmen wir an. Aber wir wissen, Josef ist in Regierungsgeschäfte involviert, während die Brüder wohnen im Land Goschen und weiden ihre Schafe. Das kann sich jetzt auseinanderentwickeln. Die sehen sich nicht mehr so oft. Also die Brüder bemerken, dass etwas anders ist als vorher. Das ist das. Sie sahen, dass der Vater gestorben ist. Sie wussten die ganze Zeit, dass der Vater gestorben ist. Das war ja das ganze Begräbnis schon. Und jetzt kommen die Brüder mit dieser Geschichte, dass sie dem Josef ausrichten lassen. Sie lassen das anscheinend durch irgendeinen Boten ausrichten. Dein Vater hat, bevor er gestorben ist, gesagt, so sollt ihr sagen zum Josef, er soll doch verzeihen das Verbrechen der Brüder, die da Böses vollbracht haben, und verzeihe ihnen das. Und die Brüder sind dann, die gehen dann selbst zu Josef hin in Vers 18 und werfen sich vor ihm nieder und sagen, wir sind bereit, deine Knechte zu sein. Also die Brüder haben jetzt fürchterlich Angst, dass nachdem der Vater nicht mehr da ist, Josef die Gelegenheit nützen könnte, Rache zu üben. Weil solange der Vater gelebt hat, wird Josef um des alten Vaters Willens da nichts gemacht haben, aber jetzt könnte ja die Zeit gekommen sein. Josef ist darüber sehr, sehr traurig. Wir wissen, es steht ausdrücklich, dass wie Josef das hört, weint er. Und er sagt zu ihnen, fürchtet nichts, weil das Ganze wurde offensichtlich von Gott eingefädelt. Und das ist jetzt schon in Ordnung und wir halten Frieden. Also Josef käme ja gar nicht auf die Idee. Das können wir jetzt ein bisschen heranziehen für eine Frage, die jemand von euch letzte Woche aufgebracht hat. Nämlich die Frage, wie viel wusste Jakob die ganze Zeit? Und ich habe vorige Woche gesagt, ich glaube, dass Jakob die ganze Zeit nicht alles wusste, aber wir werden Argumente in beide Richtungen sehen. Für mich ist diese Geschichte ein Argument, dass Jakob nicht alles wusste. Weil eindeutig ist, dass das, was die Brüder hier machen, ist erfunden. Das ist eindeutig. Wenn die Brüder es aber erfinden mussten, dann nehme ich an, dass Jakob in Wirklichkeit nie was gesagt hat. Wenn Jakob nie was gesagt hat, dann wäre das für mich ein bisschen ein Indiz, dass er auch nicht alles wusste. Es ist auch sonst ja so, dass wenn wir überlegen, wer soll eigentlich geredet haben, also die Täter werden es nicht gewesen sein, die werden nicht dem Jakob gesagt haben, weißt du Papa, es war damals eigentlich so und so, sondern die werden froh sein, wenn er nicht alles weiß. Josef selbst ist eigentlich gar nicht so in der Position, wirklich alles zu wissen, weil er war ja in der Grube und weiß nicht, was oben stattgefunden hat. Also für mich ist diese Szene ein bisschen ein Indiz, dass Jakob nicht alles wusste. Jetzt kann man natürlich auch gegenargumentieren. Man kann gegenargumentieren und sagen, naja, Jakob hat den Josef gut genug gekannt. Möglicherweise wusste Jakob schon alles, hat aber den Josef gut genug gekannt, dass er überhaupt nicht auf die Idee gekommen wäre, da irgendwelche Verfügungen zu treffen. Also für mich klingt das eher danach, dass Jakob nicht alles wusste, aber erwiesen ist das nicht. Man kann, glaube ich, in beide Richtungen argumentieren, nur das wäre für mich eine Schlüsselstelle, wenn man versucht, Indizien zu finden. Es ist eindeutig, dass Jakob nichts diesbezüglich hinterlassen hat. Und es ist eindeutig aus dem Text, dass die Brüder diese Geschichte erfunden haben. Aber wir sehen hier natürlich die große Angst, die da war. Also so eine gemähte Wiese war das nicht, sondern Josef muss sie beruhigen und ihnen sagen, es ist alles okay, ich habe echt nicht vor, gegen euch etwas zu tun, weil eigentlich wurde das Ganze ja von Gott eingefädelt. Und dann endet unser Parascha. Nehmen wir Vers 22. War Jeschef Josef bei Mizraim. Josef wohnte in, eigentlich wieder war ansässig in Mizraim. Er und seines Vaters Haus. Und Josef wurde 110 Jahre. Und Josef sah noch von Ephraim Kinder des dritten Geschlechts. Und auch von Menasche sind noch Kinder, Enkelkinder auf Josefs Knien geboren. Also Josef hat offensichtlich einen sehr erfolgreichen Lebensabend, wo er Enkelkinder sieht und alles ganz gut läuft. Und dann in Vers 24 kündigt er seinen Brüdern an, dass er sterben wird. Und er sagt, er sollt mich dann zu dem Land hinaufführen, das Abraham, Yitzhak und Jakob bekommen, das Gott dem Abraham, Yitzhak und Jakob zugeschworen hat. Er sagt nicht Machpela, das wäre zu viel verlangt, aber er sagt Eretz Israel, zu dem Land, das Gott Abraham, Yitzhak und Jakob zugeschworen hat, zu dem sollte er mich hinaufführen. Das wird ja auch stattfinden, aber es wird ganz anders stattfinden als das Begräbnis von Jakob. Bei Jakob haben wir zwar diese seltsame Irritation der Einbalsamierung und die etwas komische Situation einer ägyptischen Staatstrauer, aber Jakob wird nach seinem Tod ziemlich schnell in die Machpela gebracht und in die Machpela gebracht, nicht irgendwo. Während Josef kann sagen, ihr müsst mich nach Eretz Israel bringen. Der Josefs Leichnam mitnehmen wird, ist bekanntlich dann Moshe Rabbeinu. Und Josef wird erst in Schem begraben werden, wenn die Landnahme unter Jehoshua stattfindet. Also, das ist ganz eine andere Situation, wo wir sehen, dass jetzt nicht mehr möglich ist, was vorher möglich war. Jakob gestorben ist und Josef, der Verantwortliche war, der zu übernehmen hatte, da konnte man noch einiges verlangen. Da konnte man noch sagen, der gehört in die Machpela. Man musste sich damals schon überlegen, wie machen wir das geschickt? Wir brauchen eine Schuhe und so weiter. Aber es war noch machbar. Jetzt ist gar nichts mehr machbar. Jetzt, wenn Josef stirbt, können sich die Familie überhaupt nicht aussuchen, was sie tun, sondern dann eines Tages später wird es sein, dass sie Josefs Leichnam mitnehmen können. Josef gibt übrigens auch das Losungswort sozusagen. In Vers 24 sagt Josef, es wird der Tag kommen, wo Gott euch bedenken wird. Das merken wir uns, weil das wird dann in Chumashmot das Kennwort sein, an dem die Skinim erkennen werden, dass Moshe Rabbeinu keinen Blödsinn spricht und das nicht erfunden hat. Dort wird es dann heißen Pakot Pakadeti und hier ist es Pakot Yifkot. Dieses Pakat ist eine Art von Stichwort, an dem man später erkennen wird, dass Moshe da nichts erfindet. Und Vers 25, Josef beschwor also Israels Söhne, ihr werdet meine Gebeine einst mitnehmen. Und Josef stirbt, Vers 26, im Alter von 110. Man balsamiert ihn ein. Jetzt würden wir sagen, nona nicht, weil was denn sonst? Und er wurde in einen Sarg in Mizraim gelegt. Und das heißt jetzt, dass das letzte Wort unserer Parascha und das letzte Wort von Chumash Bereshit ist Be Mizraim. Die Tora macht sowas nicht ganz zufällig. Das heißt, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo einerseits Am Israel aufgestellt ist in Form der 12 Stämme, aber sie stecken in Mizraim und sie stecken dort ein bisschen zu gut. Und ab der nächsten Parascha werden wir schauen, wie wir uns wieder aus Mizraim hinausbekommen. Jetzt habe ich meine Zeit schwer überzogen, aber ich hoffe, es war okay. Ich danke euch. Gibt es noch Fragen, Anmerkungen? Dann gratuliere ich uns und euch dazu, dass wir Chumash Bereshit geschafft haben. Chazak, chazak, rinit chazek. Und ich hoffe, nächste Woche seid ihr frisch und munter da, wenn es mit Parashat Shmot losgeht.